Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Agentur Charles & Charlotte gegründet, eine Social Media Agentur. Und heute sprechen wir im ersten Teil darüber, dass wir immer zum falschen Zeitpunkt in den Urlaub fliegen, warum es gerade einfach ein bisschen ruckelt. Und dann haben wir im zweiten Teil Carly Lawrence vom Stern zu Gast und wir sprechen über die neue, ich sag mal, Strategie, die sie eingeführt hat und wie das Ganze performt, genau, generell über Nachrichten auf Social. Ist, glaube ich, echt sehr spannend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß, es zu hören. Hallo Pascal!
Hallo, das ist ja ein fulminanter Start.
Ja, ich versuche, meine innere Panik zu überspielen mit einer freudigen Tonlage.
Ja, das ist eine sehr gute Strategie. Was macht die Panik aus? Erzähl uns.
Also ich muss sagen, dass es gerade einfach voll viel ist und wir nächste Woche im Urlaub sind. Und ich das Gefühl habe, also es ruckelt halt gerade einfach bei einem Team. Und ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Schuld vom Team, to be honest. Es sind einfach unterschiedliche Gegebenheiten. Und es fühlt sich richtig, richtig ungeil, am Freitag nach Thailando bei Lando zu fliegen, in irgendwelchen Resorts abzuhängen und dieses Team hier alleine zu lassen. Ja, wäre der Urlaub vor 3 Monaten gewesen, hier war tote Hose. Also es lief alles smooth, es war alles tutti completi.
Also ich habe mich auch schon gefragt, also
ob wir den Urlaub absagen.
Nee, so weit, also das ist alles gebucht, das geht nicht. Aber ich habe mich gefragt, ob es überhaupt einen guten Zeitpunkt gibt, in den Urlaub zu fahren.
Ja, vor 3 Monaten wäre der perfekt. Da war nichts los.
Genau, aber oft hat man ja doch beim Urlaub das Gefühl, Sachen sind nicht fertig, irgendwas brennt, irgendwas ist los, aber gerade ist extrem.
Aber gerade ist es schon extrem.
Und es ist so typisch irgendwie, das ist unser Glück.
Das ist Pascal Fiedler Glück.
Naja, man muss auch sagen, ganz kurz, also Pascal Fiedler Glück, das müssen wir den Leuten erklären.
Ah ja, Pascal Fiedler hat immer Unglück.
Hat immer Unglück. Also ich habe bei so vielen Sachen Pech. Wenn ich, also
es ist auch so, jedes Mal, wenn ich mit Pascal nach Hamburg verregnet ist, immer wenn er ankommt,
das hat nichts mit Glück
ist,
zu tun. Das ist einfach Naturwissenschaft, dass Hamburg eine verregnete Stadt ist.
Das
darf jetzt immer.
Nicht, da können wir jetzt auch darüber diskutieren.
Aber ein gutes Beispiel ist immer, also am Anfang, als wir die Agentur gegründet hatten, hatten wir wenig Urlaub. Ja. Und dann so der erste Urlaub, wo wir uns richtig drauf gefreut haben, Toskana, Italien, weißt du, romantisch, du nur in weißen Leinenkleider unterwegs. Wir dachten die ganze Zeit, wir sitzen draußen auf irgendwelchen Piazzos, Plazos, weißt du, ich meine, und trinken Kaffee und Wein. Und einfach, das war die Woche, so vor 2 Jahren, wo es so krass gestürmt und geregnet hat in Italien, dass auf TikTok diese ganzen viralen Flutvideos abgegangen sind, wo irgendwelche, an irgendwelchen Bergen irgendwelche Straßen wegbrechen und die ganzen Erdrutsche und Brücken zusammenstürzen. Also auf dem Level. Das war unser erster Urlaub, so nach 5 Jahren Hustlen. Das ist mein Glück.
Ja, das ist echt dein Glück.
Toskana, also eigentlich safe. Da ist immer 100 Grad und Sonne. Naja, und ich dachte mir irgendwie, dass das auf der einen Seite so passt zu unserem Narrativ und ja irgendwie immer schief geht, wenn es schief geht. Und auf der anderen Seite dachte ich mir auch, dass wir das erste Mal ja bewusst im Q4 Urlaub gemacht haben, um so diesen Berliner Winter zu entfliehen oder machen wollen. Und dass wir lange diskutiert haben, ob das gut ist oder nicht. Jetzt sind es andere Gründe, aber ich würde nochmal gerne hinterfragen, ob wir nächstes Jahr nicht doch eher einen entspannten Sommerurlaub machen, wo alle.
Ja, fine for me.
Ja?
Ja, lass uns das hier festhalten.
Okay, gut. Dann haben wir es on mic.
Dann haben wir es on mic, ja.
Ja.
Hast du noch ein Thema?
Ich hätte genau das auch angesprochen.
Ja? Okay, guck mal, wir sind so gut gesynkt.
Ja, genau. Und wir haben unser Allerbestes gegeben, alle Folgen trotz Urlaub
vorzunehmen.
Das ist natürlich hier.
Wir hatten ja letztens das erste Mal eine Woche, glaube ich, oder 2 Wochen.
Ja. Was ein interner
Fuck-up war, ja. Das tat richtig weh, weil das ist so schön, jeden Montag dieses Podcast live gehen zu sehen.
Ja, voll, ich war auch traurig.
Also auch nochmal hier eine offizielle Entschuldigung. We fail fast, we learn fast. Ich hatte noch einen Gedanken gerade, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich wollte einfach nochmal teilen. Weißt du noch, als wir das erste Mal, das war glaube ich vor 3 Jahren, oder so, als wir das erste Mal in Urlaub gefahren oder ich weiß gar nicht, da hatten die Charlies uns zu Weihnachten so ein Buch gemacht. Weißt du das noch? Die haben uns mal so ein Buch geschenkt. Alle Mitarbeitenden haben uns so ein Buch gemacht mit so Bildern und Sprüchen.
Ja, stimmt,
das war so süß. Mir ist das gerade irgendwie in den Kopf gekommen. Ich weiß gar nicht.
Das stimmt, du hast recht.
Das muss ich nächstes Mal mal mitbringen.
Das ist
auch zu Hause. Müssen wir mal durchblättern vielleicht.
Ja, tolle Erinnerung. Ja.
Das kam mir gerade, ich weiß gar nicht, warum, wie so ein Déjà-vu. Ja. Okay, ich würde sagen, der zweite Teil ist lang geworden, ist spannend geworden. Wir gehen rüber, wir gehen rein.
Yes, viel Spaß. Heute haben wir bei uns Carly, Head of Social Media vom Stern. Herzlich willkommen.
Also du hättest dir jetzt schon mit Carly Lawrence vorstellen
müssen. Das wollte ich bewusst dir überlassen, weil du es so geil aussprichst. Ja. Mit deinem amerikanischen Californian Accent.
And the Oscar goes to Carly Lawrence.
Cool. Oscar
herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Oscar ist auf jeden Fall schon mal richtig im Sinne von Unterhaltung. Wir sprechen über Social, wir sprechen über den Stern. Bevor wir reingehen, erzähl mal ganz kurz, wer bist du, was machst du?
Ja, also ich bin Carly, ich bin seit September 2023 beim Stern und leite das Social Media Team für den Stern und das mache ich.
Ja, herrlich. Sehr gut, sehr gut. Und du warst vorher auch bei der Zeit, das heißt, du hast journalistischen Background, kann man das so ein bisschen sagen?
Genau, also ich habe auf jeden Fall ganz, ganz simpel ein Volontariat gemacht, damals bei Axel Springer. Ich habe auch mal für die große Boulevardzeitung mit den vier Buchstaben gearbeitet.
Was meinst du denn?
Nee, den geben wir jetzt bitte hier kein Pro Bono-Reichweite.
Ich habe da sehr viel gelernt und dann bin ich weitergezogen zur Zeit Online und da war ich fast ganze 7 Jahre.
Oh wow.
Genau. Cool. In unterschiedlichen Positionen, wie man so schön sagt, aber immer im Social-Bereich. Damals war auf jeden Fall so, man will unbedingt als Journalist einfach auch für die Zeit mal arbeiten. Und dann so vor 2 Jahren habe ich gedacht, ich hätte irgendwie Bock auf was Neues, neue Herausforderungen. Und ja, dann kam der Stern daher.
Ja.
Und ich habe da auf jeden Fall viel Potenzial gesehen, weil ich mich total, also wie können wir auch Markenbewusstsein im Journalismus einfach noch festigen, weil ich glaube, dass das auch ein Aspekt ist, der enorm wichtig ist und der manchmal ein bisschen nach hinten gerät.
Ja, vor allem bei so einer, also wirklich Legacy-Brand. Ich weiß noch, meiner Mom lag früher immer der Stern. Ja. Meine Oma sogar, glaube ich. Nee, meine Mom war Team Brigitte. und meine Oma hatte immer den Stern am Start.
Ja, das ist lustig. Also bei mir war es ähnlich. Also ich bin da sehr geprägt irgendwie durch die verschiedenen Medien. Also meine Großeltern haben ehrlicherweise abends immer Tagesschau geguckt, morgens die Bild gelesen. Dann hatte man so den schnellen Overview, nenne ich es immer gerne. Es waren jetzt keine Menschen, die sehr deep Recherchen gelesen haben und große Analysen. Und meine Mutter war auch, Brigitte, auf jeden Fall dabei, viel BBC geguckt. Das war dann immer, glaube ich, so ein ganz guter Ausgleich. Und der Stern lag immer bei meinem Vater, weil der auch einfach so ein bisschen diesen USP mit diesen krassen Bildern und enorm krasse Bildsprache hatte. Und der Stern war einfach auch so locker leicht, sehr zugänglich, genau.
Ja, ist eigentlich ganz interessant, weil ich habe auch noch mal so ein bisschen nachgedacht und wir hatten ja auch vorher schon gesprochen, dass der Stern so von der Markenpositionierung her, also nicht so intellektuell Berlin Mitte links wie die Zeit ist, aber eben auch nicht so auf die 12 wie mit den 4 Buchstaben, das Medium, sondern irgendwo so von meiner Wahrnehmung dazwischen gefühlt, was du gerade meintest, immer krasse Bilder, immer sehr nah an den Menschen, immer journalistisch auch im Sinne von Neuigkeitswert, aber auch irgendwie die Geschichte dahinter so aufdeckend. Das ist so mein Gefühl, wenn ich so die Identität vom Stern als Marke beschreiben müsste. Würdest du das unterzeichnen?
Ja, das würde ich auf jeden Fall bekräftigen. Wenn das so bei dir ankommt, würde ich sagen, dann haben wir viel gewonnen. also ich sage immer gerne, dass wir uns irgendwo zwischen jetzt nenne ich sie doch, die Bild und dem Spiegel bewegen, einfach weil wir damit einfach eine sehr große Zielgruppe ansprechen. Also der Stern ist nicht dieser harte Boulevard, den man halt auch durch Axel Springer kennt, aber auch nicht der Spiegel, der ja sehr, also klar haben die auch mehr lebensnahe Themen wie Liebe, Freundschaft etc., Erziehung und so weiter. Aber das ist für die ein größerer Stretch einfach. Ja. Und beim Stern ist es alles so dabei. Wir haben da einfach ein großes Zielpublikum und wir sagen bei uns, also wir sind da einfach sehr offen in was wir besprechen können. Wir setzen auch einfach nicht voraus, dass jeder sich in jedem Thema zum Beispiel super, super gut auskennt, sondern wir fragen einfach das, was wirklich die Leute interessiert und erklären das und versuchen ihnen sozusagen einfach mit Alltagsthemen so auf einer sehr nahbaren Augenhöhe einfach zu begegnen.
Ja.
Ja.
Cool. Also gecheckt, macht sehr viel Sinn. Wir hatten ja auch, also wir hatten, deswegen finde ich eigentlich ganz, ganz toll, wir hatten die Zeit und wir hatten auch Gruner und Jahr, glaube ich, bei uns im Podcast gerade drin. Ja,
Melissa, ne?
Genau, ja. Sehr gut informiert. Ja. Da merkt man deine journalistische Fähigkeit.
Gib mir Mühe.
Gute Recherche. Und das ist ja für, ich sag mal so, alle Printmedien ein Stück weit eine große Herausforderung, dieser aktuelle Wandel in der Medienlandschaft. Ne? Wir merken alle, Print, ja, hat auch so einen kleinen Revival, aber prinzipiell rein auf einer Makroebene geht Print zurück. Im Nutzungsverhalten, Social gewinnt, die alte etablierte Leserschaft stirbt langsam aber sicher weg und es muss ja so eine Form von Transformation stattfinden, neue Zielgruppe, neue Themen, neue Medien. Und ich bin ja über dich gestolpert, über einen tollen LinkedIn-Artikel, wo, glaube ich, ein Jahresrecap war oder war es ein Zweijahresrecap?
Oder irgendwie so, sowohl als auch.
Es war ein Recap von der Arbeit und mir ist hängen geblieben, irgendwie 140% Reichweitensteigerung, neue Strategie, neuer Ansatz. Lass da mal reinbohren. Also was habt ihr gemacht? Wie schafft ihr das in so einem kompetitiven Umfeld?
Also es begann alles mit meinem Start da im September 23. Das zuvor war der Stern insgesamt und auch Social war es primär auf einfach Reichweite ausgelegt, also sowohl im journalistischen als auch social-seitig. Und das geht dann einher damit, dass zum Beispiel damals die Kollegen im Social-Team zum Beispiel primär auch Unterhaltungsthemen gespielt haben, weil wir wissen, dass Politik ja auch jetzt nicht immer von den Plattformen super gerne angenommen wird. Oder sich, also es variiert total und dann gab es diesen Shift, der natürlich auch schon, der wurde schon vor meinem Dasein eingeläutet, dass wir gesagt haben, wir gehen beim Stern insgesamt weg von nur auf Reichweite zu setzen, hin zu einem Abo-Modell, ähnlich wie man es ja auch von den anderen großen deutschen Medienmarken kennt. Und damit mussten wir einfach auch sozusagen auch social-seitigen Strategiewechsel einläuten sozusagen. Und wir haben einfach damit begonnen, kontinuierlicher zu bespielen, ein viel breiteres Spektrum zu bespielen, also auch wirklich gezielt mehr Politik. Gerade Meinungsstücke zum Beispiel funktionieren trotzdem im politischen Bereich, weil wir ja oft auch sehen bei Content-Creatoren, dass sie sagen, ah, wenn ich so viel über Politik poste zum Beispiel, dann geht es eigentlich wieder total nach unten. Und am Anfang war da auch viel Skepsis dabei, ob uns das wirklich was bringen würde, aber eigentlich versuchen wir im besten Fall gerade jüngere Zielgruppen dort abzuholen, wo sie ja Nachrichten konsumieren. Das heißt, wir versuchen einfach darauf zu gucken, dass wir eine gute Varianz an Themen haben. Also es darf natürlich gerne ein bisschen Unterhaltung sein. Keine Ahnung, heute haben wir über das Interview gesprochen mit Evelyn Bodecki, die irgendwie über Social Freezing spricht. Aber wir brauchen auch eine Analyse darüber, dass Donald Trump das Weiße Haus auseinandernimmt und zwar nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ja auch auf ganz vielen anderen Ebenen. Also, dass wir da sozusagen einfach das volle Spektrum abfeiern sozusagen und damit auch sozusagen kenntlich machen nach außen. Wir sind auf jeden Fall ein Medium, wo ihr hinkommen könnt, um euch zu informieren, weil wir auch wissen, und das beobachten ja andere Medienmarken auch, dass gerade junge Zielgruppen, die sie ja alle haben wollen und die wir auch brauchen, weil wie du gesagt hast, die ältere Leserschaft ja auch nach und nach ehrlicherweise irgendwann wegstirbt, auch wenn das sich immer sehr irgendwie so unemotional anhört. aber wir müssen ja auch gucken, also wie wird Journalismus in den nächsten Jahren aussehen und es ist halt so, dass junge Zielgruppen wirklich primär über die Plattformen kommen, also sich darüber primär informieren, also die haben keinen Bock mehr auf eine App und auf eine Webseite.
Ja, okay, also was bei mir hängen bleibt, ist breites Portfolio an unterschiedlichen Themen, was ja total Sinn macht, weiterhin Fokus auf Informationen, Nachrichten, Neuigkeitswerte, wo bei mir das Fragezeichen aufkommt, klingt logisch, aber das machen ja alle Nachrichtenseiten, oder nicht? Also das wird, also wo ist die Sternqualität mit drin? Also was macht euch so besonders? Wo kommt dieser Wachstum von Reichweiten her? Wie kannst du das erklären?
Also was wir natürlich auch gemacht haben, was ich jetzt nicht so hervorgehoben habe, ist natürlich, dass wir noch viel mehr, als das zum Beispiel zuvor der Fall war, viel aktiveres Community-Management betreiben, was man auch sieht, also wir haben da Use Cases auch, die zeigen, dass wenn man das kontinuierlich bespielt, das alleine natürlich auch schon einen riesen Hieper hat. Und grundlegend hängt es wirklich mit der Strategie, mit dem Strategiewechsel zusammen, dass wir einfach ausführlicher bestimmte Snippets nehmen, auch einfach Content mehr so generieren, dass er wirklich auch engaging ist. Also wir wollen ja auch, dass, weiß ich nicht, wenn jemand einen Kommentar schreibt zu Friedrich Merz aktuell, dass sich im besten Fall irgendjemand davon natürlich abgeholt fühlt und das ja auch sozusagen bereit ist, in seine Story zu posten, weil er damit ja uns sozusagen auch verbreitet. Also da gibt es natürlich ganz viele kleine Baustellen, die wir bearbeitet haben.
Ich habe zwei Fragen. Aber nochmal einmal zurück, weil du meintest am Anfang, und vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, als du über den Strategiewechsel gesprochen hast, dass ihr halt von Unterhaltungscontent hin zu einem erweiterten Portfolio inklusive Politik gegangen seid, oder?
Ja.
Da würde man ja eigentlich denken, dass es negative Auswirkungen hat. Würde ich denken. Ja. Also bei Social Entertainment Plattformen erstmal, ne, woran glaubst du, liegt es, dass es nicht so ist?
Ich glaube einfach, dass, also die Bespielung ist auch einfach häufiger geworden und ich glaube mit dieser Kontinuität ein bisschen mehr Bespielung einer größeren, also so ist mein Erfahrungswert und einem breiteren Themenportfolio hatten wir die Möglichkeit, einfach noch mehr und andere Leute zu erreichen. Okay. Also darum ging es explizit, also auch die Community an sich hat sich, wenn man auch aufs Community Management schaut, würde ich sagen, insgesamt noch verbessert. Also es ist nachhaltiger geworden. Leute sind mehr bereit gewesen, überhaupt zu kommentieren. Ob das jetzt wirklich nur Unterhaltung war, habe ich jetzt so zusammengefasst. Es war primär Unterhaltung und weniger oder sehr, sehr wenig Politik zum Beispiel. Aber wir haben natürlich versucht, machen wir mehr Gesundheitsthemen, machen wir noch mehr. Zum Beispiel, wir haben bestimmte Kolumnen im Bereich Beziehung, Freundschaft etc. Wir haben zum Beispiel für uns auch festgestellt, dass gerade zum Beispiel auf Instagram unsere Zielgruppe ist fast noch ein bisschen weiblicher, als es manchmal woanders ist. Ja, manchmal hält sich das so ein bisschen die Waage. Mhm. Bei uns ist es schon wirklich eine größere Mehrheit sind wirklich Frauen. Und auch in dem Alter, wo man sich gerade auch so für diese ganzen menschlichen Themen interessiert. Und da haben wir ja nicht nur innerredaktionell mehr dran gearbeitet, davon mehr und eine höhere Varianz zu haben, sondern einfach das sozusagen auch direkt auf Social abzubilden, aber auch noch zielgruppengerechter zu arbeiten. Also wir hatten zu Beginn schon eine Zielgruppe, die, würde ich sagen, mehr zu dem eigentlichen Leserschaftsaltersspektrum gehörte und jetzt haben wir uns ein bisschen verjüngt.
Und die ich habe so viele Anschlussfragen. Oh, und die Verjüngung, glaubst du, liegt eben daran, dass ich zielgruppenspezifischere Themen erkannt habt und die dann eben aufbereitet habt für die Kanäle?
Auch, würde ich sagen. Also es ist ja auch, also ich hatte Pascal auch erzählt, dass wir als Team geben auch immer gerne rein, so, hey, das sind übrigens Themen, die gerade so in unseren Bubbles, also jeder aus meinem Team ist in unterschiedlichen Bubbles unterwegs, folgt anderen Leuten, konsumiert unterschiedliche Inhalte auf Social. Und die Erfahrung zeigt, dass wenn wir da auch mal reingeben, so, hey, doch, das ist ein Riesenthema. Ich habe jetzt keins parat, aber also Friedrich Merz brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal zu erwähnen. Das ist klar irgendwie, das hat irgendwie jeder mitgekriegt. Aber auch so ein paar Themen, die vielleicht in der Nachrichtenwelt vielleicht einen Tag später auftauchen würden, sind manchmal schon ein Riesendiskussionsportal, haben ein Riesendiskussionspotenzial bereits auf Social und Leute tauschen sich dazu schon aus. Und dass wir das auch reingeben und sagen, wir sehen da übrigens ein Thema, mit dem man dann explizit zum Beispiel auch jüngere Leute abholt, weil natürlich musst du ja auch auf der Seite das am Ende liefern können, was wir versuchen zu verkaufen.
Ist jeder Post bei euch connected zur Website oder zur App? Also hat jeder
Fast
Post?
Alle.
Okay. Aber das heißt, ihr gebt tatsächlich auch aus Social heraus dann Themen an die Redaktion und sagt, hey, mach doch dazu mal Content bitte, weil das ist gerade voll trendy hier.
Ich glaube, ich würde es so nicht nennen, ich nenne es gern Impulse.
Impulse, we love Impulse.
Impulse, wir streuen ein bisschen Feenstaub und sagen, hey, wir glauben dran. Aber es funktioniert andersrum auch so, also bei bestimmten Recherchen, die sehr umfangreich sind, pickt man sich vielleicht ein, zwei Stücke aus, ist letzte Woche so geschehen und dann kommt ein Kollege von uns, der zur Redaktionsleitung gehört und sagt, hey, das läuft bei uns über der Maßen auf der Seite, hätten wir so nicht gedacht.
Ah, geil, okay.
Vielleicht guckt ihr einfach mal, ob das doch auch noch ein zusätzliches Thema für euch wäre. Und da zum Beispiel war es dann so, dass es auch aus der Redaktion dieser Tipp wurde sozusagen verwandelt und ist super gut gelaufen.
Weil das ist ja
schön. Weil das brauchen wir ja auch. Wir brauchen diesen gegenseitigen Austausch, weil man, also jede Medienmarke sendet nach außen so viel jeden Tag, da kann man auch schnell den Überblick verlieren.
Ja, ultra. Ja. Und Paulina, du merkst, ich will dir ein bisschen die Butter vom Brot nehmen
Paulina
und du wärst.
Hat so viele Fragen.
Ja, ja. Aber ich muss einen Gedanken reinwerfen, weil ich finde das schon auch in der Konsequenz sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Denn wir reden, also wir haben viele Leute im Podcast und was sich oft herauskristallisiert ist, dass Strategie ein Stück weit co-created wird. Also man sieht, was bei der Community funktioniert und passt dann auch die Themenwelt ein Stück weit, die Identität, die Werte der Marke ein Stück weit an. Das ist immer so ein Balanceakt und ich fände es natürlich ultra konsequent zu sagen, wir ziehen aus der Community, aus Social heraus Insights, Themen, Recherchen, die wir dann in Artikeln, in Stories, in Longform Reds nennt man das so, also lange Geschichten, lange Artikel ist ja auch so ein Ding im Print.
Was meine, ne? Also ja, es gibt unterschiedliche, du hast ja diese Longforms und dann hast du Verticals und also die gibt es auch auf der Webseite.
Ja.
Jetzt habe ich das andere Wort nicht
verraten. Naja, aber auf jeden Fall finde ich das total interessant, ja. Aus Social heraus das als eine Art Insight Research Lab zu sehen und dann darum journalistische Inhalte für Website und für Print zu machen.
Ja, also ich will das nicht überstrapazieren, dass wir da jetzt so, ne, so sehr viel reingeben und auch, also es ist einfach ein Geben und Nehmen, weil am Ende des Tages ist unsere Aufgabe als Social Team ja trotzdem auch, dass wir das, dass wir dieses Abo-Case unterstützen, was bisher ganz gut funktioniert und wir wissen, dass gerade Instagram zum Beispiel es ja enorm schwer macht, man muss so eine lange User-Journey sozusagen über den Link im Bio und so weiter, aber das, was wir messen können, ist eigentlich ganz zufriedenstellend, dass das wirklich Leute machen und dann, also wenn sie über Social kommen, hat die Erfahrung gezeigt, dass sie dann auch sehr gewillt sind, in der Regel auch ein Abo abzuschließen. Und das ist natürlich ein gutes Feedback für uns.
Das ist auch spannend.
Und du hattest gerade jetzt nochmal, jetzt darf ich jetzt nämlich wieder meine Fragen stellen, Herr Fiedler. Ja?
Ja.
Du hast gerade davon gesprochen, dass früher nur Reichweite Ziel war. Dementsprechend denke ich, dass das auch die KPI war, auf die ihr optimiert habt. Was sind denn jetzt eure KPIs? Es fiel schon ein paar Mal das Wort Engagement.
Ach so, also Engagement ist nicht meine Haupt-KPI. Ich kann dir ehrlicherweise nicht sagen, was die KPI meines Vorgängers war. Ich dir nicht sagen.
Ja.
Das ist keine nur Vermutung, weil ich habe es halt einfach anders gemacht. aber ich würde sagen, ehrlicherweise, dass für mich eine KPI, also auch primär wichtig war, wirklich immer noch Reichweite, aber halt einfach mit anderen Themen. Und eben nicht nur auf Unterhaltung zu setzen, weil ich fand, dass das nicht das ganzheitliche Bild des Stern einfach abbildet. Also, dass wir einfach versuchen, das, was wir online erleben, als auch Print, also wir verbinden das miteinander, wir gucken auch jede Woche ins Heft, weil die Sachen ja trotzdem am Ende vom Heft auch auf der Webseite landen, dass wir da einfach ein Roundup machen. Und jetzt würde ich sagen, haben wir echt einen ganz guten, wie ich ja auch kommuniziert habe, einen ganz guten Wachstum hingelegt, auch viele neue Follower gefunden. Und jetzt müssen wir einfach gucken, was wir als nächste KPI ansteuern.
Hey, warum denn nicht Abos, wenn du mal, also weil du meintest eben,
das weil es dann doch nicht so, also ich meine, ne, also über LinkedIn, über TikTok mit diesem neuen Article-Feature, das kann ich so sagen, das ist auf jeden Fall userfreundlicher, kann man sagen, als wie es Meta löst mit Link in Bio.
Kannst du kurz erklären, was das ist für alle, die es nicht kennen?
Ich glaube, das ist immer noch so. Ausgewählte Medienmarken können in Absprache mit TikTok so einen Artikel-Button bekommen. Das heißt, jeder Post, der euch bei TikTok von uns angezeigt wird und wo ein Artikel hinterliegt, ist so ein kleines Widget, was ihr relativ deutlich sehen könnt, was in einem Artikel nachempfunden ist, so ein grünes. Und wenn ich da drauf klicke, bleibe ich sozusagen in der App, aber ich öffne den Artikel. Also ist die User Journey einfach eine
Babbo.
Sie ist einfach besser, sozusagen, oder ja, wir wissen alle, wir sagen immer, der Mensch ist faul, hat keinen Bock, 3 Klicks zu machen, um irgendwo hinzugelangen.
Kennst du dieses Buch Don't Make Me Click? War mal eine Zeit lang, ja, Don't Make Me Click. Fasst das so gut zusammen.
Also man muss die halt sehr, also ihr guckt den Post bei Insta an, dann findet ihr den toll. Und dann lest ihr in der Caption, oh, ich muss Link im Bio, okay, dann gehe ich auf den Link im Bio. Und dann versuchen ja durch bestimmte Anbieter, versucht man es ja schon klickbarer zu machen, indem du halt deinen Feed spiegeln lässt, etc., etc. Aber auch das ist manchen ja vielleicht zu viel. Und Abos nur alleine darüber wäre schwierig, weil ich sehe ehrlicherweise auch eine journalistische Marke auf Social eben nicht nur als Abo-Treiber. Natürlich ist das auch wichtig und wir brauchen auch den Zugang zu jungen Zielgruppen. Aber ich sehe es auch auf jeden Fall natürlich trotzdem als ein, ja, zur Markenstärkung. Einfach auch Markenaufmerksamkeit muss ja auch geschaffen werden.
Ja.
Also einfach sozusagen stattfinden ist ja auch wichtig.
Ja. Und warum Reichweite statt irgendeine Video-KPI? Ich habe das Gefühl, alle switchen gerade auf Total Watchtime oder Ähnliches, weil die Algorithmen so stark auf Vertical Video optimieren.
Puh, ich weiß nicht, ob das alle machen.
Ich habe das Gefühl, dass das gerade ein großer
Shift ist. Ich glaube,
bei
uns, also ehrlicherweise aktuell wäre das bei uns so nicht möglich, weil wir gar nicht den, also wir haben nicht unbedingt jeden Tag ein Video.
Mhm.
Das bauen wir noch nach und nach aus, aber zum Beispiel so richtig aktiv mit sehr viel Videobespielung sind wir auch erst seit vielleicht Anfang des Jahres. Das heißt, es ging erstmal darum, sozusagen, wie soll ich sagen, das Setup zu erweitern, Follower für uns zu gewinnen, auch durch andere Themen. Also wie gesagt, die Themenbespielung macht, glaube ich, auch viel aus, wenn man natürlich das Gefühl hat, ich sage jetzt mal als Beispiel, es läuft viel Unterhaltung, aber ich interessiere mich gar nicht so sehr für Unterhaltungsthemen, weil, keine Ahnung, die möchte ich auf anderen Plattformen lesen oder was weiß ich. Also gibt es ja auch diverse Marken, die nur das machen.
Ja.
Aber wenn ich dann sehe, ich habe da eine Varianz und ich kann eigentlich jeden Tag auf dieses Profil gehen, egal auf welcher Plattform, und ich werde sozusagen gut informiert, vielseitig, dann macht das viel aus. Und jetzt, mir war es wichtig, dass wir sozusagen auf jeden Fall da einfach noch sichtbarer werden und sozusagen klar ist, also der Stern ist einfach eine oder nicht omnipräsente, also ist sie auch, aber auch eine sehr bekannte Marke. Und ich wollte, dass das sich auch so genau noch mehr in Social auch zeigt.
Hm. Weil ich finde das super spannend, weil wir ja ganz viel, oder hast du eine Anschlussfrage? Weil ich will nochmal ein neues Thema aufmachen, weil ich habe gerade den Kanal gestalkt. Ich schreibe keine E-Mails.
Also ich glaube, Paulina, wir brauchen echt so eine Warteliste für unsere Fragen. Ja, aber
dann macht ihr euch so schilder.
Das ist so witzig, ne? Ja.
Aber wir brauchen eigentlich, wie bei Google Meet, gibt es auch immer die Hand und dann gibt es automatically eine Queue.
Ach so.
Das wäre genau. Immer fair.
Ich würde sagen, wir spielen eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck.
Okay. Kurz.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Ich habe gewonnen. Ich habe Schere gemacht, Pascal hat Papier gemacht.
Okay.
Du redest immer oder du sagst ganz viel so Markenaufbau, ne? Mhm. Und damit meinst du ja die Marke des Sterns. Ich glaube, ein Part ist natürlich die Berichterstattung. Und jetzt hatten wir gerade schon das Thema Videocontent, ne? Das Thema so Content Faces. Ich habe gerade mal geguckt, ihr habt halt wirklich sehr viel Stillmaterial, gerade für eine Plattform wie TikTok, würde ich sagen. Und Instagram kann man es ja auch mal verargumentieren, aber TikTok, was ja eigentlich eine videogetriebene Plattform ist. Wie siehst du das? Also, weil das geht ja eigentlich auch Hand in Hand. Ne?
Du meinst
also,
TikTok jetzt oder genau, Content Faces?
Vor allem Content Faces, also wie stehst du dazu? Ne? Das im Kosmos der Markenbildung. Da haben ja immer ganz viele Brands Angst, okay, wenn ich jetzt eine Person dahin stelle oder zwei Personen, was mache ich, wenn die dann gehen? Dann stehen die für meine Marke, dann sind die auf einmal weg. Wie wählt ihr die aus? Sind das einfach RedakteurInnen, wo ihr sagt, hey, die haben halt Bock drauf und die dürfen das dann einfach so? Oder wie geht ihr das an? Was ist da der Prozess?
Also bei denen, die man jetzt zum Beispiel sieht, auch primär, das hast du richtig beobachtet, primär bei Instagram, zu TikTok kann ich ja noch ein paar Sachen sagen, da habe ich auch schon mit Pascal drüber gesprochen. Also die Leute, die ihr jetzt sozusagen in der Realtab zum Beispiel bei Insta finden würdet, sind alle Redakteure. Also das sind wirklich Menschen, die auch sonst journalistisch bei uns arbeiten. Es variiert, wer zu sehen ist. Es gibt immer wiederkehrende Gesichter. Das sind aktuell vor allen Dingen halt Leute aus meinem Team. Also Kolleginnen, die sagen, ja, ich habe Bock, Presenter zu sein. Jeder hat da auch so ein bisschen, sage ich mal, seine Special-Themen. Einfach, es gibt Leute, die sich zum Beispiel sehr für Sport interessieren. Dann haben wir eine Kollegin, die sich viel für politische Themen als auch feministische Themen interessiert. Also, dass wir da so ein bisschen, dass ihr im besten Fall, wenn ihr regelmäßig zu uns kommt, ja auch so ein bisschen zumindest so eine ungefähre Ahnung habt, wenn ich Person XY sehe, dann weiß ich, in die Richtung geht so ein bisschen. Und für uns generell Content Faces als Marke Stern super wichtig. Ich glaube auch, dass das generell wichtig ist. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man es einsetzt im Journalismus. Ich bin ehrlicherweise, das ist meine persönliche Meinung, nicht der Riesenfan jetzt. Es wird viel von Behind the Scenes manchmal gesprochen und so, aber dann irgendwie Bilder, wie jetzt jemand, weiß nicht, bei einer investigativen Recherche durch irgendwelche Gassen huscht, das braucht, glaube ich, niemand. Aber ich glaube, wenn Leute da sozusagen wirklich full on mit ihrem Gesicht und vielleicht auch ihrem eigenen Take vor der Kamera stehen, schafft es ja auch auf jeden Fall erstens eine Nahbarkeit, zweitens ja auch Vertrauen in die Marke. Also ich sehe ja dann, hey, wer sind eigentlich diese Leute, die da den ganzen Tag für den Stern arbeiten? Ich glaube, gerade wenn wir viel im Journalismus darüber reden, so Vertrauensverlust und Menschen, weiß nicht, hängen lieber auf Telegram ab, als, weiß nicht, bei der Tagesschau mal reinzuschauen, dann ist das durchaus auch wichtig für die Marke, dass man, dass die Leute so ein bisschen wissen, ah, okay, das sind die Leute, die wirklich diesen Content produzieren. Und da versuchen wir schon auch immer eine ganze Varianz zu zeigen und überlegen halt, also letztens hat eine Kollegin zum Beispiel eine große investigative Recherche gemacht und dann haben wir auch das erste Mal sie vor die Kamera gestellt. Und wir besprechen das natürlich vorher, also wo macht es Sinn, also bei welcher Geschichte auch, mit wem machen wir das und natürlich auch, ist die Person gewillt, das zu machen. Also es ist ja nicht so, man schreit ins Büro und alle sagen, ja, jetzt hier sofort.
Mhm. Ja. Habt ihr da, also haben da viele Leute bei euch Bock drauf?
Ja, also wir hatten letztens irgendwie einen großen Workshop in Hamburg und haben nochmal so generell auch so ein bisschen gezeigt, was wir da so die letzten 2 Jahre gemacht haben, auch social-seitig. Und da gibt es schon einige, die das wirklich sich gerne auch angucken und sagen, also die sozusagen da so ein bisschen ganz neugierig drauf blicken, weil das einfach auch für sie zum Teil einfach eine andere Erzählweise ist. Also wir haben eine Kollegin, die leitet das Wissensressort zum Beispiel, die ist total hinterher, die ruft immer an und sagt, ja, also ich liebe Social und so, aber und die, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie alt sie genau ist, aber ja, über 55 auf jeden Fall. Und die ist voll Feuer und Flamme, die sagt, ich finde das so cool, was ihr macht und ich glaube, ich würde es mich gar nicht trauen, aber deswegen so Respekt, dass ihr das macht und so. Und es ist natürlich auch, also oft im Journalismus, Journalisten sagen dann, ey, guck mal, ich habe den Text XY letzte Woche geschrieben und guck mal, was für ein geiler Typ ich bin, so nach dem Motto. Ja, und meine Teammitglieder sagen dann halt, yo, aber mein Reel haben letzte Woche 50.000 Leute gesehen und du so. Also das ist auch ist ja auch was, womit man hausieren gehen kann.
Ja, cool.
Was hältst du, also weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele Marken, die versuchen, ihre eigene Marke zu stärken, da Persönlichkeit reinzubringen, Sympathie aufzubauen, dass die ganz schnell das Team in den Fokus rücken, aber nicht mehr mit dem Ziel, die Inhalte der Marke zu pushen, sondern das Team. Also es gibt dann so ganz viele Sitcoms, Office Pranks, also ich glaube, Ever war der größte Case. Flaconi hat jetzt auch gerade so eine Story, wo es sich immer wieder um so relatable Office-Geschichten dreht, so ein bisschen diese Praktikantin-Story ist auch immer da. Also es geht gar nicht um das Kerngeschäft, es geht eigentlich eher um das Miteinander und um was das Team so erlebt. Was hältst du davon generell? Findest du das gut oder nicht?
Doch, ich finde, dass das auf jeden Fall Sinn macht. Ich persönlich glaube, dass das bei bei Corporate-Marken generell viel mehr Sinn macht als für uns zum Teil. Ich bin da aber vielleicht auch ein bisschen spießig manchmal. gebe ich gerne zu, weil ich glaube, dass man muss halt, also es ist ein ganz schmaler Grat, glaube ich, für Journalisten, dass es halt nicht so in Anführungsstrichen jetzt überspitzt gesagt ins Klamaukige übergeht. Einfach weil wir natürlich, also die wichtig ist auch so ein richtiger Journalistenspruch, aber die wichtigste Währung ist halt Vertrauen und wenn Leute dann halt, also Leute finden auch schnell Sachen unseriös. Also wir haben auch schon mal was Lustiges gemacht, keine Ahnung, weiß nicht.
Wie siehst du da die Tagesschau?
Wieso?
Weil die machen ja viel so funny Content auch einfach nur.
Ach so, du meinst jetzt hier checkst du mit Susanne Daumen?
Ja, und auch so auf TikTok, also weiß nicht, die Krawatte, die, also eher so paar Trends, weißt du, was ich meine?
Ich find's machbar. Alle reden gerne über die Tagesschau, auch im Journalismus, auch wenn Leute zu dir kommen und sagen, mach das doch mal so. Ja, dazu fehlen mir wirklich mehrere Zehner an Mitarbeitern. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ich finde das okay, also ich kann auf jeden Fall, ich frage auch manchmal ganz blöd nach, weil meine Nichten zum Beispiel genau in dieser Zielgruppe sind, die alle haben wollen, also zwischen 13 und 17. Und meine älteste Nichte findet zum Beispiel die Tagesschau richtig cool und sagt, ja, ich gucke mir das halt an, ich werde da voll gut abgeholt. Susanne Daubner haben sie sich natürlich irgendwie ein Geschenk gemacht, es ist halt viral gegangen. Ich finde Susanne Daubner, dass sie das auch macht, ziemlich cool. Ja, kann man machen. Ich habe da nichts gegen, ich finde das. Die wollen ja auch damit also eine ganz bestimmte Zielgruppe erreichen. Und ich glaube, da ist es auch okay. So.
Okay, cool.
Ja. Hast du noch mehr Fragen in der Warteliste, Paulina? Sonst habe ich einige noch.
Ja, go ahead.
Du hast es eben schon angeteasert, TikTok.
Was ist heute für ein Fragenfight zwischen uns? Das ist richtig so eine kleine Spannung.
Fragenfight. Ich finde, das sollten wir immer so machen.
Fragenfight. Okay.
Das Nervenkitzel. TikTok, das haben wir gerade so ein bisschen angerissen. Ich habe mir jetzt mal hier auf der Seite angeschaut, was so die erfolgreichsten im Sinne von meisten Views oder TikTok kategorisiert das nach Reichweite, was sie posten. So, und unter den ersten 9 sind, glaube ich, mehr als die Hälfte Karussellposts, also Stillposts. Das ist überraschend, weil TikTok ja eine Videoplattform ist.
Richtig. Und dann fragt ihr euch bestimmt, warum das so ist.
Ja, genau. Korrekt. Deswegen frage ich mich, und wie das dazu kommt. Und ja, erzähl mal ein bisschen.
Also man kann schon einfach sagen, dass das eine Bespielung aus der Not heraus geboren ist. Es war zu dem Zeitpunkt, also uns war klar, wir müssen TikTok machen. Und wir hatten auch einen bestehenden TikTok-Account zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte aber ehrlicherweise einfach, also für eine richtig, richtig gute TikTok-Bespielung braucht man Menschen. Und da hatten wir einfach nicht genug Kapazitäten für. Und dann haben wir überlegt, wie können wir TikTok sozusagen nicht tot lassen, in Anführungsstrichen, sondern wirklich mitnehmen und auch so ein bisschen da so nach und nach ausbauen. Und im besten Fall, wenn wir mehr sind, dann wirklich da noch konkreter auf eine Videobespielung eingehen. Also haben wir in Anführungsstrichen, auch wenn es immer doof klingt, aber es ist halt die Wahrheit, so eine Zweitbespielung gemacht. Also das, was wir für, also wir sehen auch bei TikTok, auf jeden Fall ist die Zielgruppe noch mal ein Stück jünger als bei Instagram. Ich glaube, das ist auch bei den meisten Nutzern so. Mhm. Aber dass man das auch adaptiert. Das heißt, wir würden jetzt nicht alles, was wir für Instagram zum Beispiel mal vorbereitet haben, würden wir nicht automatisch bei TikTok spiegeln, sondern wir gucken dann so ein bisschen und haben uns da so ein bisschen ausprobiert. Also es war sehr lange gar keine, wie soll ich sagen, wirklich strategisch bespielte Spielwiese, sondern wirklich, wir gucken mal, was wir da so mitnehmen können. Und überraschenderweise haben wir auch viel Feedback bekommen, auch gerade von Kollegen, die zum Beispiel primär nur auf TikTok sind und meinten, dass sie das eigentlich ganz cool fanden, was uns eher überrascht hat. Aber ich meine, es hat sich dann wieder gespiegelt, dass das auch gut funktioniert hat. Mhm. Und jetzt natürlich mit diesem Artikel-Widget zusammen ist das das Optimum sozusagen, weil es ähnlich funktioniert wie Instagram aktuell. Mhm.
Also ich muss auch sagen, dass ich finde, dass diese Karussellfunktion immer mehr an Popularität gewinnt.
Ja.
Und gerade für so snackable Informationen finde ich das gar nicht so ein schlechtes Format.
Ja.
Das hätte ich früher nicht gedacht, dass sich das so krass durchsetzt. Das ist jetzt auch basierend auf meinem eigenen Nutzungsverhalten. Aber muss ich schon sagen, pusht ihr das mit Media?
Mm-mm.
Gar nicht?
Mm-mm.
Ja, spannend.
Das ist schon ordentliche Reichweiten.
Also es gibt
dann
auch,
ne,
Sachen, die echt, also wo wir sagen, oh, da sind wir jetzt total überzeugt und dann ist es gar nicht so. Aber es gibt so ein paar No-Brainer, aber die gibt es immer. Die gab es auch bei Zeit Online.
Ja, aber das heißt auch, ihr denkt den Content Instagram first, wenn ich das verstanden habe?
War aktuell die Auslegung, ja.
Okay.
Bringt uns auch auf jeden Fall aktuell mehr Reichweite.
Okay, gut. Also auf Basis von eurer KPI sehr hart oder klar priorisiert, Reichweite als wichtigste KPI, und dann hat Instagram besser performt.
Also am Ende ist es immer noch, also insgesamt für, ich weiß nicht, wie das andere so sehen, aber grundsätzlich ist ja Reichweite deswegen auch bei journalistischen Marken immer noch wichtig, einfach weil wir ja auch im besten Fall noch also den Zustrom für die Webseite machen. Hm. Und da muss ja auch noch was bei rumkommen. Also da kommt natürlich auch viel über Search, aber zum Beispiel Google hat ja auch das umgestellt und so weiter. Und damit kämpfen, glaube ich, alle Medienmarken gerade so ein bisschen. Deswegen, also es gibt auch, also bespielt man Twitter immer noch oder nicht, zum Beispiel, ist auch auch jetzt oft ein Reichweitenthema. Wir bespielen Twitter noch, ja. Ich sag nur ungern X, weil ich das irgendwie, ich weiß nicht, es hörte sich einfach so falsch an.
Das ist so ein Boykott gefühlt, ne?
Das ist natürlich auch ein Thema, was auch immer wieder mal besprochen wird. Ja. Aber für uns ist es auf jeden Fall für die Webseite auch immer noch wichtig.
Ja. Macht ihr auch auf TikTok oder auf Social dann klassischen Search-Content? Das ist ja auch so ein Riesenphänomen gerade, dass das Suchverhalten sich auf Social verlagert und Social the new Search ist. Gibt es Evergreen-Content, den ihr machen könntet zu Fitness, Ernährung, whatever?
Könnten wir bestimmt, aber haben wir jetzt noch nicht so explizit bespielt, nein. Also, oder gemacht.
Spannend.
Cool. Paulina, meine Warteliste, da sind immer noch ein paar Fragen drauf.
Ja, ich steig doch immer ein.
Okay, sehr gut. Das heißt,
Paulina guckt doch und wartet.
Okay, sehr gut. Okay, ich muss ein bisschen mich von Philipp Westermeier inspirieren lassen und bei diesem Thema Website-Conversion loslassen.
Jetzt geht's aber los.
Jetzt geht's los, ja, genau.
Ob ich da die richtige bin, mal gucken.
Ja, schau mal. Also, nein, ganz einfach. Ich versuche mal ein bisschen besser zu verstehen, weil ich finde es total geil, dass ihr sagt, ihr kriegt Abos darüber.
Ja.
Kannst du es irgendwie quantifizieren? Also eine Conversion Rate beispielsweise von
Macht
Social.
Macht ihr Paid Ads?
Machen wir auch.
Für die Abos?
Für Abos? Auch.
Und die Performance ist gestiegen, seitdem die Social-Strategie umgestellt wurde?
Also erstmal haben wir ganz lange keine Paid Ads gehabt und haben wir auch schon gesehen, dass das natürlich was bringt. Mhm. Aber ich habe auch gesagt, alleine zu denken, dass das nur über organischen Social-Media-Content funktioniert, das wäre natürlich auch falsch. Also man braucht beides sozusagen. Genau, aber jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich habe nochmal nachgebohrt, ob du es irgendwie quantifizieren kannst.
Wie viele das sind?
Ja, wie viele oder was die Conversion Rate ist, dass man es irgendwie mal so ein Gefühl dafür bekommt.
Ich habe es ehrlicherweise gerade nicht parat. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich es dir wirklich so genau verraten dürfte.
Das ist auf jeden Fall eine gute Ausrede, die ich durchgehen lasse.
Gut.
Okay.
Also, wir haben es mal zusammengefasst in, das ist aber jetzt auch wieder 1, 2, 3 Monate vielleicht her, wer über Social zu uns kommt, wandert über Instagram sehr, sehr oft wirklich auf unsere Webseite, das können wir auf jeden Fall tracken und ist auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, davon angetan, ein Abo abzuschließen, nenne ich es jetzt.
Ja, okay, cool.
Aber
cool.
Wie viele das jetzt genau sind, weiß ich gerade aktuell ehrlicherweise einfach nicht.
Okay, cool. Was du eben auch meintest, war, dass ein Wachstumstreiber bei euch Community Management war?
Ja, also ehrlicherweise wir haben natürlich vorher auch Community Management betrieben, aber ich sage dann immer gerne auch viel Säuberung sozusagen, einfach weil wir wissen, dass Community-Spalten wirklich auch sehr oft eskalieren. Bei, gerade wenn du auch politischen Content spielst, kann man sich es ja ausdenken. Wir haben dann auch ja, insgesamt weltpolitisch sehr viele Themen, die das auch auslösen. Wir sind da jetzt noch expliziter, genauer reingegangen. Also wir haben eine Community-Persona erarbeitet. Also wie möchten wir nach außen als Stern kommunizieren auf Social und in Interaktion treten mit den Leuten. Und früher haben die sich in den Kommentaren gar nicht so viel miteinander ausgetauscht, sondern primär, wenn dann halt einfach kommentiert. Aber es ist sozusagen kein Dialog oder keine Debatte entstanden. Und das haben wir mehr beobachtet und das versuchen wir natürlich zu unterstützen, indem wir da auch aktiv noch mehr mit reingehen und versuchen, das noch stetig auszubauen.
Merkst du, dass Content manchmal in so Bubbles abrutscht?
Ja, also man kann...
Und wie handelt ihr das?
Das kommt drauf an. Es ist wirklich, es variiert so ein bisschen von Thema zu Thema. Es gibt bestimmte... Ich überlege gerade, ob es mir gleich wieder einfällt. Aber wir hatten auf jeden Fall auch schon mal eins, das dann so total abgedriftet ist und wo man dann auf jeden Fall auch anhand der Kommentare gemerkt hat, dass das irgendwie dann in diesen Bubbles sozusagen explizit verbreitet wurde, um uns sozusagen zu stören.
Ja, zu stören. Das ist sehr, sehr schön.
Ja. Und wie habt ihr die Person, also wie habt ihr die Persona definiert, die Community-Persona?
Also wir haben halt einfach geguckt, wer glauben wir, also es ist primär weiblich zum Beispiel bei uns, also wir möchten gerne eine weibliche Person, sie ist sehr empathisch, aber sie kann sich auch abgrenzen, was glaube ich gerade bei Diskussionen im politischen Bereich ja auch wichtig sein kann.
Voll.
Sie kommuniziert sehr klar, ist nicht abgehoben, also sie ist nicht besserwisserisch, sondern sie versucht immer, wie es ja auch die Marke sozusagen möchte, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren. Also dass sozusagen ein nahbarer Angang sozusagen möglich ist. Also dass niemand sich sozusagen auch von uns sozusagen belehrt fühlt. Also ich glaube, das wäre natürlich auch total fatal, wenn wir als Marke ins Community Management reingehen und dann irgendwie sagen so, nein, 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 das ist aber nicht richtig und so. Also klar, wenn da totaler Quatsch gepostet wird, dann machen wir das natürlich auch, aber es soll halt nicht diesen
Oberlehrer-Touch
haben.
Ja, ich glaube, Zeigefinger ist nie ein guter Ratschlag für
Kommunikation. Nee, und von Journalisten wollen sie das doch weniger, habe ich das Gefühl. Ja.
Findest du, die Plattformen sollten dann noch härter durchgreifen in some way, shape or form? Also wenn ich jetzt vielleicht nicht aus dem Haushalt komme wie ihr, wo der Stern und der Spiegel und die Zeit auf dem Tisch liegt, sondern vielleicht gar keine Zeitung, dann weiß ich vielleicht gar nicht, was der Stern ist. Dann weiß ich, also ne, dann so, da sind ja auch Menschen, die vielleicht nicht so privilegiert sind und rein von den Plattformen her erkenne ich jetzt ja keinen Unterschied. Okay, ist das der Stern oder ist das Sibylle H., die sich jetzt denkt, nö, ich erzähle jetzt aber auch mal hier was und in meiner Bio steht Journalistin. Findest du, da haben die Plattformen nochmal eine, wie sage ich das, eine
Verantwortung?
Verantwortung?
Ich finde es schwierig. Mhm. Also ich finde das natürlich, also es gab viel Diskussion um Propagandamaterial, das finde ich natürlich schwierig. Ich glaube auch nicht, dass alle Menschen, die in Anführungsstrichen versuchen, Nachrichten näher an den Leute zu bringen, also es gibt auch viele Creator, die sich ja für, also keine Ahnung, bestes Beispiel ist irgendwie Rezo oder so, die ja da jetzt in dem Sinne ja keinen schlechten Job machen, nur weil sie in Anführungsstrichen keine Redakteure sind. Also deswegen ist es so schwierig, das zu generalisieren. Es gibt halt ganz bestimmte Persönlichkeiten, wo da ja einfach eine Agenda so hintersteckt, wo du weißt, das ist natürlich total meinungsgefärbt und sie wollen dich in eine bestimmte Bubble sozusagen
drücken.
Ja. Das zu filtern, glaube ich, ist unheimlich schwer.
Okay.
Ich glaube immer noch daran, dass, also ich weiß, dass es natürlich das gibt, dass es nicht jeder konsumiert Medien, kriegt das von zu Hause aus mit. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir als Medienmarken da noch präsenter sind und das noch besser bespielen, weil man ja auch rein im politischen Spektrum gesehen hat, dass es Parteien gibt, die das zum Beispiel auch besser können als andere Parteien. Also man muss da einfach versuchen, in Anführungsstrichen schneller und besser auf den Zug aufzuhüpfen. Und ich sehe da die Plattform nicht alleinig in irgendeiner Verantwortung. Das fände ich, glaube ich, ehrlicherweise so ein bisschen das Problem irgendwo hinschieben.
Okay, ja, macht Sinn.
Das ist eine spannende Perspektive. nee, also wirklich, weil ich hätte es radikaler beantwortet.
Ja?
Aber
hättest du denn gesagt?
Also.
Wir drehen den Spieß mal um hier.
Ja, ich verstehe schon. Wir stellen hier die Fragen. ich verstehe die Argumentation. Ich kaufe die auch. Und ich bin auch bei dir, dass ich glaube, dass Regulation immer ein Stück weit das Problem nicht löst, sondern nur verschiebt. Und das ist eigentlich auch aus meinem Blickwinkel in der Schule oder in unserem Land eine Form von besserer Mediennutzungsbildung geben muss.
Auf jeden Fall.
Das ist so die Basis, hundertprozentig. Ich finde aber schon, dass die Macht, die Social Media und auch die Plattform haben, die alle in privatwirtschaftlicher Hand sind, deren einziges Ziel die Gewinnmaximierung von Shareholder Value ist, die aber eine Verantwortung haben, wo sie Gesellschaft, Kultur und politische Meinungsbildung beeinflussen, dass das komplett unreguliert ist und auf Provokation und Engagement-Baiting und Clickbaiting funktioniert, das fühlt sich nicht richtig an für mich. Ich weiß auch nicht genau, wie man es löst, um ehrlich zu sein, weil ich finde, das Beispiel Rezo ist ein guter Case. Aber auf der anderen Seite ist Journalismus die vierte Säule der Demokratie.
Ja.
Und ich glaube felsenfest daran, wie unfassbar wichtig das ist, was ihr da macht. Und es braucht halt Visibility auf diesen Plattformen.
Ja, ich glaube halt, wie gesagt, bei den Creatoren, um das abschließend so zu sagen, ich finde das, also ich begrüße das irgendwie auch, weil ich glaube, dass, keine Ahnung, ein Rezo einfach, natürlich sehr, sehr schnell verstanden hat, wie YouTube funktioniert und damit einfach andere Zielgruppen erreicht hat, als wir das zum Teil gemacht haben. Jetzt nicht primär der Stern, sondern generell deutsche Medien zum Beispiel. Und dass wir da aber, was ich aber manchmal beobachte, dass es ja auch Creator gibt, die dann sozusagen sehr anti-Journalismus in dem Sinne sind. Und ich glaube, das funktioniert halt nicht. Also es ist so, am Ende des Tages, glaube ich, können wir alle koexistieren. Und wenn es sozusagen, es muss halt nur richtig sein.
Mic drop.
Ja,
ich glaube, wir müssen mal zu den Abschlussfragen kommen. Ja. Das war ja noch keine Abschlussfrage.
Das war das Warm-up für die Abschlussfragen.
Jetzt kommen die Abschlussfragen. Abschlussfrage Nummer 1. Wie nutzt du aktuell KI in deinem Arbeitsalltag?
Ja, genau.
Also wir schreiben alle Artikel eigentlich nur mit KI und auch alle Bilder sind eigentlich generiert von Sora und eigentlich chillen wir den ganzen Tag.
Ach nee.
Spaß.
Gottes Willen. Sonst gibt es hier gleich nervöse
Der muss ja nicht zur Freigabe, der Podcast.
Nein, war ein Spaß. Ich habe das gesagt, du hast das gar nicht gesagt. So,
nee, also, wir sind da auf jeden Fall sehr hinterher, auch mit unseren Kollegen von RTL zusammen, dass wir wirklich gucken, wo bietet sich das für uns an. Wir benutzen es beim Stern primär, ich sag auch immer gerne, ich habe ja gerne das Wort Impulse, aber auch Inspiration. Ich würde sagen, es ist primär noch Inspiration. Also wir gucken so ein bisschen auch themenseitig nur Social Only für uns zum Beispiel, aber auch hier und da zum Beispiel ehrlicherweise auch fürs Community Management, einfach so als Support. Also am Ende des Tages sind wir immer noch die entscheiden, was wir sozusagen mit den Informationen machen und wie wir es anwenden. Aber es ist für mich ein Inspirationsgeber, so ein bisschen wie so ein Sparringspartner.
Cool.
Also ich glaube auch, also wer irgendwie heute noch sagt, nein, da machen wir nichts mit.
Fired.
Ciao.
Jail.
Kakao.
Was ist denn das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann Creator sein, kann eine Kampagne sein, kann Post sein, Produkt sein?
Ja, da habe ich drüber nachgedacht.
Außer natürlich das Social Vita Podcast, aber.
Also ich bin gestern auf Hazel Broger gestoßen.
Von Frank?
Ja.
Oh my goodness.
Aber okay.
Also und du so, du bist gar nicht die Zielgruppe.
Auf Social?
Ja.
Okay, und erzähl mal.
Ich weiß immer nicht mehr.
Gib mal hier honest Feedback, bitte.
Naja, also mit Hazel Broger habt ihr mich natürlich ganz persönlich abgeholt. Und ich habe viel über diese Frage nachgedacht und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was ich sonst so, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas, also jetzt in der letzten Woche gesehen habe, wo ich sage, boah, das hat mich jetzt richtig
du, die gefetzt. Antwort war super, ich würde die einfach auch so stehen lassen, die Hazel-Brugger-Frank-Kampagne genau. Von Charles and Charlotte. Vielen Dank. Dann kommen wir damit.
Der einfache Mobilfunktarif.
Der einfache Mobilfunktarif.
Oh, Jesus.
Ganz einfach, per App. Dann kommen wir jetzt zur letzten Abschlussfrage und zwar: Wer soll denn nach dir, nach Carly Lawrence, dieser Name ist einfach so iconic, auf dem grauen Berliner Stuhl sitzen?
Da gibt es mehrere. Wie viele wollt ihr haben?
Drei.
Show us what you got.
Drei. Okay, gut. Ich habe gedacht, es kommt jetzt noch, sag einer. Also ich würde auf jeden Fall sehr dafür plädieren, dass ihr Paul Hase mal schreibt.
Mhm.
Paul war bis vor kurzem sehr, sehr lange bei Meta und früher mal bei Zing. Das könnte vielleicht durchaus interessant sein.
Okay.
Das ist sehr spannend, ja.
Also im Partnerships-Bereich und einfach generell, glaube ich, weil das Thema Plattform dich ja auch interessiert, könnte das doch super interessant sein.
Das wäre doch was, das wäre doch was.
Also auf Paul halte ich große Stücke. Und sonst glaube ich, dass es auch total interessant ist, weil jetzt habt ihr irgendwie Gruner und Jahr, also wenn es im Journalismus nochmal was anderes gibt und das ist wirklich sehr anders als wir, weil es eine reine Fernsehmarke ist, würde ich euch Irena Bauer vorschlagen, stellvertretende Director bei Social für komplett RTL Social.
Cool.
Und hat jetzt bis vor kurzem auch sehr lange das News- und Magazine-Team als Head geleitet. Also ich glaube, da kriegt ihr einen ganz guten Overview, cool. Weil es da ja auch einfach Uhrzeitmarken bei RTL gibt, die einfach super interessant sind und wie kann man die auf RTL adaptieren.
Geil. Und last but not least, Rezo.
Wieso nicht?
Ey, wir suchen noch einen Gast oder eine Gästin. Ich habe übrigens letztens doch erfahren, dass man das gendern kann. Für die 100. Social Vita Folge. Und da wollen wir natürlich, ne?
Aber Pressure up jetzt, oder was?
Nee, aber Rezo ist doch geil. Das würde ich mir als Vorschlag einloggen. Rezo. Ja, klar. Du hast einen Kontakt, oder?
Ich finde den bestimmt raus. Ich glaube,
100. Folge muss krasser sein.
Was? Okay.
Noch krasser.
Gary Vaynerchuk oder so. Barack Obama.
Okay, direkt so Sky's the Limit.
Hammer. Okay.
Ich tue so, er hat gerade nicht so viel zu tun, oder was?
Merkel.
Taylor Swift, lass mal.
Taylor Swift, ja.
Okay, gut.
Think fucking big.
Schön, was ist das?
Also.
Das wäre sick.
Angie wäre vielleicht sick.
Angie wäre krass.
Also, haut auf jeden Fall gute Sachen raus, glaube ich.
Okay.
Gut. Herrlich. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Mir auch. Es war meine Premiere.
Oh, das hast wirklich? Du sehr souverän gemeistert. Ja, wirklich sehr
also
souverän.
Also Podcast habe ich bisher noch nicht und ich hatte auch total vercheckt, dass wir ein Video aufnehmen.
Ja.
Das merkt man gar
Kannst
nicht.
Kannst du mal winken.
Ja.
Okay, tschüss. Danke, Toll, tschüss.
Danke,
schön
tschüss.
War's.
Tschüss. So, wieder eine Folge vorbei. Ganz großes Dankeschön, dass ihr wieder am Start wart. Schickt uns weiter Themen, schickt uns Gäste, schickt uns Sachen, die euch inspirieren. Da können wir reintauchen und lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Ihr kennt das Spiel. So bekommen wir mehr Reichweite und mehr Reichweite heißt auch mehr Insights für euch und die Social-Media-Welt. Liebe Grüße, vielen Dank. Ciao aus Berlin.